Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Podcast-Freunde, heute hört ihr mal wieder eine Sonderfolge unseres Podcasts, die thematisch und nominell etwas außerhalb der Reihe läuft. Das liegt daran, dass sie wie die allererste Sonderfolge ein Interview-Podcast ist, den wir auch aufgezeichnet haben, um daraus ein Interview in unseren Heften Motorrad Klassik sowie im Motorrad BMW Spezial zu veröffentlichen. Ich bin euer Host Ferdinand Heinrich Steige und in dieser Folge spreche ich mit Josef Miritsch, der bei BMW Motorrad nach vielen Jahren in der Motoren- und Antriebsstangenentwicklung zuletzt Baureihenleiter der luftgekühlten Boxer war und nun im Ruhestand ist. Für das Gespräch haben wir uns Anfang Juli 2025 in Garmisch auf den BMW Motorrad Days getroffen. Auch wenn wir an einem vergleichsweise ruhigen Ort aufgenommen haben, werdet ihr im Laufe der Folge auch immer ein paar Nebengeräusche hören. Ich hoffe, das stört euch nicht so sehr, denn im rund 40-minütigen Interview erzählt der studierte Maschinenbauer über seine Anfänge bei BMW vor über 30 Jahren, über Highlights seiner langen Karriere, warum er für ein paar Jahre Automatikgetriebe für Audis entwickelte und welche Motorräder in seiner Garage stehen. Im Heft werden wir das Interview, natürlich inklusive einiger Bilder, in Motorrad Classic 11 2025 sowie im Motorrad BMW Spezial 1 2026 veröffentlichen. Die genauen Daten und Termine findet ihr aber nochmal in den Shownotes. Wir hören uns dann wie gewohnt in der nächsten Folge Kurvendiskussion, mit der wir übrigens ein kleines Jubiläum feiern werden. Aber jetzt geht's erstmal direkt los mit dem Interview. Wann und wie bist du überhaupt zu BMW Motorrad gekommen?
War eine sehr nette Geschichte. Ich hatte im Studium einen Studienkollegen, der heißt Wolfgang Meyer, und dem sein Vater ist der Bruder vom Schorsch Meyer. Mhm. Und da haben wir halt geflaxt im Studium, wie komme ich da mal zu BMW Motorrad, weil ich habe selber mein Studium finanziert mit einer Motorradwerkstatt. Und dann hat der gesagt, ich rede mal mit meinem Papa. Mhm. Und dann bin ich 88, irgendwo habe ich dem seinen Papa getroffen auf dem Hof vom BMW Motorrad. Und dann sind wir im fünften Stock hochgefahren. Und dann war ich bei dem Entwicklungsleiter gehockt. Und der hat gesagt, ja, wenn du Praktikum machen willst, dann kommst du da und da vorbei. Und dann habe ich Praktikum gemacht und Diplomarbeit. Also so war eigentlich eine nette Story. Ich war aber dann einige Jahre gar nicht bei BMW Motorrad. Also ich hatte nach dem Studium von 1990 bis 1994 bei und für BMW gearbeitet. Und dann bin ich zu Audi gegangen.
Da kommen wir später nochmal drauf.
Ja, aber so war das. Also Ich meine, der erste Schuss, der war wirklich nett, so über Connections, Kontakte. Mhm. Und da haben wir die Herrn Meyer da reingebracht in das Thema Motorrad. Ja.
Ich habe auch in einem Interview gelesen, dass du mal vor 10 Jahren oder schon länger her, mit meiner Kollegin Eva Breutel.
Mit der Eva, ja.
Ja, das soll ich dich auch übrigens schön grüßen.
Sehr schön.
Da hattest du erzählt, dass du fast Triumphhändler geworden bist. War das die Zeit dann?
Das war im Endeffekt die Zeit so Ende Studium 89, 1990. 91 ist das Thema Triumph ja richtig heiß geworden. Und da gab es schon Möglichkeiten, da bei Triumph einzusteigen in der Zeit. Aber der Reiz an schon entwickelten Motorrädern rumzuschrauben, Service zu machen und die verkaufen, der war nicht so groß wie das Thema Entwickeln von neuen Themen. Deswegen immer die ingenieurmäßige Tätigkeit.
Ja. Und BMW war in der Zeit, ja, ich sag's mal so, auch noch eine andere Marke irgendwo oder deutlich anderes Portfolio. Wie fandst du BMW damals? Wie hast du das empfunden?
Ja, ich meine,
die Marke, die Motoren?
Muss man schon ganz klar sagen, Ende 80er, Anfang 90ern, da waren 4 Marken groß, das war Hokasuya. Ja. Und da, wo ich geschraubt habe dran, das waren im Endeffekt hauptsächlich Japaner. Mhm.
Bist du selber auch in Japaner dann gefahren? Oder?
Ja, ich bin natürlich da, alles was so japanisch im Endeffekt im Geläuf war, bin ich da gefahren und habe dann eben Praktikum bei BMW Motorrad angefangen. Und da hat man so eine denkwürdige Ausfahrt. Da haben sie mich auf R80 G-S draufgesetzt mit einem 1000er Motor. Ja. Mhm. Also war so ein Prototyp. Mhm. Und da sind wir Alpenpässe gefahren, noch und nöcher. Und denke ich mir, boah, das geht aber wirklich gut mit dem Motorrad. Also man war da im Endeffekt in seiner Japanerbrille drin. Mhm. Und die haben natürlich da technisch aufgetrumpft. Ne? Mhm. Zu der Zeit hatte Honda 4,57er gleichzeitig im Programm, ja, lauter so Sachen. Da war bei BMW gar nicht dran zu denken und da war das alles sehr, sehr minimalistisch klein. Ja. Da hat BMW Motorrad 40, vielleicht 50.000 Motorräder im Jahr verkauft.
Mhm. Das war ja auch die Zeit, so Anfang der 90er, besser gesagt Ende der 80er, da war doch der Boxer eigentlich schon fast totgesagt. Jetzt die Frage an dich, der da irgendwie dabei war, wird da heutzutage dramatisiert oder war das wirklich so? War es wirklich kurz davor, dass man eigentlich die Boxerentwicklung eingestellt hat aufgrund Abgas und anderer?
Ja, das wollte man im Endeffekt, also zu der Zeit, wo ich da Praktikum gemacht habe, da war genau der 1100er Boxer, also die R1100 Camshaft im Head, RS, da voll in der Entwicklung. Mhm. Also da war schon der Weg gelegt, dass der Boxer weiterlebt. Weil da war abzusehen, dass das, was man von der K100, K75 erwartet hat, nicht so eintritt, wie man es gern gehabt hätte. Mhm. Also ich meine, zu der Zeit war in Berlin, Werk Berliner Linie für 100.000 K-Motoren gestanden. Ne? Also die hätte man leicht bauen können. Plus die Marktnachfrage war halt nicht da. Mhm.
Und was war dann so dein erstes Motorrad, dein erstes Projekt, an dem du gearbeitet hast?
Ich war da in der Motorenkonstruktion. Und da war ich im Endeffekt im Kurbelgehäuse und Zylinderkopf schon von dem K-Motor unterwegs. Ja? Und natürlich auch vom Boxer, Ventiltriebsuntersuchungen. Und ganz interessant war dann wirklich, wir hatten da im Endeffekt eine R1-Rennmaschine mit Desmodromik. Und da hatte ich mal einen Auftrag, dass ich den Ventiltrieb mache. Und ich war natürlich alle sehr Getriebe interessiert. Also wir hatten damals schon, hatte einen Entwurf gemacht von einem 6-Gang-Getriebe für BMW, wo da weit noch gar nicht an 6 Gänge zu denken war. Mhm. Also das waren auch im Endeffekt so die ersten Sachen, da wo man gesagt hat, wie bringt man Dynamik rein. Also meine Idee war schon alle eher Dynamik in die Motorräder zu bringen.
Ja. Wir haben jetzt die erste 1100er, die RS, schon angesprochen. Ich habe mich da letztens auch in die Recherche gestürzt, weil wir da sowas im letzten Heft, da hatten wir so ein Thema, da gab es damals auch so eine ganz große Werbekampagne rund um dieses Motorrad. Ich habe dann noch in YouTube ein ganz, ganz altes Video entdeckt, was über eine Stunde ging, wo sehr viel, da hat man schon so diesen Aufbruchsgedanken sehr gespürt. War das damals bei euch, war das alles schon durchentwickelt? Wart ihr da schon drüber hinaus oder wie war so diese Stimmung da bei BMW?
Na, die war schon Ärmel hochkrempeln Stimmung, ja. Und heute noch, wenn du so eine R1100 RS fährst, die hat einen Quantensprung in dem Thema Fahrstabilität zum Beispiel für das Fahren von dem Motorrad gemacht. Also da hat der Telelever mal so richtig rausgegeben, ja. Ich meine, ich bin eigentlich ein Freund der Telegabel, aber mit mehr Federweg und so weiter und das Thema kein Bremsnicken. Ja, beim Einlenken in der Kurve, das sind schon im Endeffekt Sachen, die geben da massiv Vertrauen beim Fahren und Stabilität.
Mhm. Ja. Und du hast es schon angesprochen, du bist dann zu Audi gegangen. Wie kam das dann, wenn du doch schon so
involviert warst? Naja, ich war da bei BMW im Endeffekt immer mit Zeitverträgen unterwegs oder über Ingenieurbüros. Also es waren hochinteressante Sachen. Wir hatten da mal für einen Prototypen zum Beispiel Getriebegehäuse innerhalb von 12 Wochen fertiges Bauteil auf den Tisch zu legen. Mhm. Und das haben wir auch geschafft. Ja. Also da hat man sich lang machen müssen, wenn man da als externer Dienstleister für BMW arbeitet. Aber irgendwann wird die Nummer brotlos, wenn du wirklich da halbjährlich oder jährlich mit Zeitverträgen irgendwo mit unterwegs bist. Und da hatte ich mich bei Audi beworben und da war das Thema CVT-Getriebeentwicklung, was ein hoch reizvolles Thema ist, also ein reibschlüssiges Getriebe in Serie zu bringen mit 350 Newtonmeter Drehmoment. Das ist schon eine andere Nummer wie der Variomat von DAF. Ja.
Ist das für den Laien, ist das eine Art Automatikgetriebe?
Das oder? Ist ein Automatikgetriebe, stufenlos. Mhm. Also es ist ein stufenloses Automatikgetriebe und der Gag an dem Getriebe war, dass man da das erste Mal so richtig große Spreizungen gefahren hat. Mhm. Also das hat eine Spreizung von 7 gehabt, eine Getriebespreizung von 7, das ist schon relativ viel, wenn man sich überlegt, so ein Motorradgetriebe hat zwischen 2,2 und 2,8 an Spreizung zwischen ersten und sechsten Gang. Und das war natürlich schon sehr, sehr interessant, ein reibschlüssiges Getriebe mit so einem hohen Drehmoment in Serie zu bringen. Mhm. Ja.
Aber es hat dich dann nicht ganz losgelassen, weil du bist dann, ich meine, war das dann 99?
Ja, war 2000.
2000.
So ziemlich jetzt genau ja. Zu der Zeit. 1.7.2000 hat man da im Endeffekt Angebote gehabt. Da war das Thema am Anfang, die Getriebe und Kupplung mal auf ein anderes Niveau zu bringen, ja, von BMW Motorrad. Und das war mein Einstieg bei BMW Motorrad. Und dann ist das relativ zackig vorwärts gegangen mit dem Thema Verantwortung für die Motorenkonstruktion. Mhm. Und dann Motorenversuch und Konstruktion. Und dann Grundmotor bis Hinterachse. Ja. Mhm. Also das ist da in die 2000er im Endeffekt bei mir da so hochgegangen.
Ja. Ja. Was waren da dann so die ersten Projekte, die du
Ja, ich meine, da waren die Serienfreigaben von den luftgekühlten R1200 GS'en, von der K1200S. Mhm. Also auch alle sehr herausfordernde Themen, dass man die in Serie gebracht hat und natürlich den Radialkopf Vierventiler Boxer. Da hat man da im Endeffekt unsere Auflage gemacht und den dann 2007 auch in Serie gebracht. Das war natürlich ein heißes Thema. Wir hatten einen 450er Einzylinder, G450. Wir hatten einen F800 GS.
Ja, das ist eine ganz spannende Zeit bei BMW Motorrad
gewesen.
Und wir
hatten die Doppel-R gemacht. Ja. Ja. Also die war da im Endeffekt schon am Malen. Ja. Mhm. Also das war schon, und da hat man im Endeffekt Gesamtverantwortung. Und da muss ich auch sagen, bei BMW Motorrad, da machen wir so Sachen im Team. Mhm. Also es wird nie einer, der Obergeniale sei, der irgendwas erfindet oder sonst was. Der hat alle seine Erfindungen mit dabei, aber ein ganzes Team arbeitet da und die arbeiten straight und positiv vorwärts, dass man das dann sauber in Serie bringt. Mhm.
Das ist jetzt schon auch eine ziemliche Spreizung, was dann so die fertigen Motorräder angeht. Wo kommst du grundsätzlich her? Was ist so deine Lieblingsart Motorrad oder bist du mit allem gern unterwegs?
Naja, ich war Anfang der 90er noch so in Hobbyklassen auf der Rennstrecke unterwegs. So Motoaktiv hat das damals geheißen. Mhm. Da sind wir mit 600er, Battle of Twins und so weiter gefahren. Ja, also das war schon gut. Ich fahre gern Enduro. Ja, also das mache ich auch sehr, sehr gern. Das sind zwar unterschiedliche Schwerpunkte, aber mache ich auch wirklich sehr, sehr gern. Und ich fahre auch leidenschaftlich gern Touren.
Ja. Es gibt ja jetzt mittlerweile auch den 1800er Boxer, ja. Bald den noch größeren luftgekühlten Boxer und natürlich die wassergekühlten. Ist das auch so, weil du warst ja zuletzt auch Baureihenleiter Heritage?
Genau, davor Baureihenleiter, Boxer und Enduros. Genau. Deswegen da.
Genau, also du warst viel mit dem rundum Boxer beschäftigt. Ist das auch dein persönlicher Favorit oder ist es da auch so wie beim, du fährst Enduro, du fährst Supersport, gibt es gar nicht so einen Lieblingsmotor, den du hast?
Ja, doch. Ich hänge immer noch an dem Boxer, an dem luftgekühlten. Ich finde die wassergekühlten, die wir jetzt gemacht haben, auch mit dem Thema R1200, R1250, wirklich genial. Die 1300er ist natürlich eine Wucht. Ja? Und da sind auch wirklich so Getriebeinnovationen drin, ja, mit dem ASA und so weiter, wo ich sage, fantastisch. Mhm. Aber jetzt für mich so im Privatgebrauch fahre ich ein F50er Adventure für das Thema Touring, ein HP2 Sport für das Thema Rennstrecke, ein R1200S ist noch mit dabei, R1200R, weil wir da im Endeffekt auch in der Baureihe den Sprung gemacht haben, weg von dem Unisono Telelever, sondern einmal wieder eine Telegabel mit rein die Fahrzeuge. Genau. Das waren sind so Motorräder, die stehen bei mir daheim und dann hast du natürlich noch so einen Oldtimer, dann hast du noch eine R100 GS, wo du im Endeffekt zu BMW Motorrad mit dazu gekommen bist.
Ja.
dann hast du noch ein paar so K100-Fragmente dastehen, um das Thema Customizing so ein bisschen zu machen. Ja. Also so baut sich da der Fuhrpark zusammen. Ja. Aber es ist, ich fahre gern mit der GS Adventure und ich hocke mir auch unheimlich gern auf die HP2 Sport drauf, einfach mal um über Land da so nett die Landstraße hinterzufahren. Es muss nicht über die Rennstrecke sein.
Okay. Also das heißt, du hast auch nicht innerhalb der großen, breiten Boxervielfalt hast du jetzt auch nicht den, es gibt ja viele, die sind nach wie vor unbekehrbare Zweiventiler-Fans.
Ja, ja.
Aber das heißt, das ist also, du schätzt jeden Motor, wie er so ist und...
Ich schätze jeden Motor, wie er ist und ich habe, glaube ich, schon einen guten Überblick, wie was die Inhalte, was die Werte von jedem einzelnen Motor sind. Mhm. Ja. Also, bloß ein Beispiel, du bist da im Praktikum 88 und jemand sagt, mach mal Ventilfreigangsuntersuchung für die und die Verdichtung am Boxerkolben, zwei Ventiler. Und du kriegst eine Zeichnung in der Hand, da geht mir jetzt schon die Gänsehaut hoch. Da steht Paul Rosche, hat die Ventilerhebung für den Boxer gemacht 1967. Mhm. Ah, Ehrfurcht, ja. Also alle Koryphäen sind da im Endeffekt voll mit dabei. Das sind natürlich auch Sachen, Werte, da wo du sagst, schon fantastisch. Ja. Mhm. Wer hat da überall alles mitgemacht?
Ja, was glaubst du, wie lange wird es den noch geben in neuen Motorrädern?
Den luftgekühlten Boxer, ja. Da bin ich mir sicher, dass den über 2035 rausgeben wird. Mhm. Weil man von den Anlagen zum Thema Verbrennung, glaube ich, ist das ein sehr guter Motor. Und ja, Abgasnachbehandlung hat jeder im Endeffekt sauber zu kriegen. Und ja, von dem Thema Leistung hat er jetzt über die letzten zwei Überarbeitungen immer die Leistungsgleichheit beibehalten.
Ja, also, ich meine, da ist man jetzt auch ein bisschen weg von dem Thema. Der ist ja jetzt nicht mehr der muss ja jetzt nicht mehr der...
Das muss nicht der Rennmotor sein, genau. Und muss nicht der High-Performer sein. Und jetzt ganz frisch mit der ER12 G-S, ein wunderbares Motorrad. Ja? Also für den All-Over-All-Use fantastisch. Da hockst du drauf, mit dem fährst du schön dahin, fährst schön Gelände, fährst schön auf der Straße dahin. Und ja, was braucht man da zum Motorradfahren? Ja. Ja?
Gab's trotzdem... In deiner langen Zeit bei BMW Motorrad, gab es mal einen Motor, wo du gesagt hast, also bei einem anderen Hersteller, wo du sagst, oh, den hätten wir eigentlich machen müssen?
Ich meine, jeder sagt natürlich, Boxer, Drehmoment und alles klar, für das ist der wirklich gut gemacht. Aber wir hatten, komme ich nochmal zurück auf die R1, da hat man ja Desmodromik eingebaut und auf Basis von dem R1100 Motor. Mhm. Also schon leistungsmäßig komplett oben. Rein das Motorrad, als Rennmotorrad, wie es da gestanden ist, hatten zwei Ducatis Platz in dem Thema Windschatten, wenn sie hinten nachgefahren sind. Ja. Also das war schon ziemlich breit und natürlich ist so ein V-Motor, der hat schon Reize. Mhm. Also du kommst alle in
aber dem, das verbietet, das war dann, sowas ist dann irgendwie kein Thema, oder? Weil das so sehr von anderen...
Naja, das vielleicht ist jetzt nicht so sehr von anderen, aber du hast da im Endeffekt in der Motorenentwicklung schon ein gerüttet Maß an Kostendruck. Mhm. Und dann kommst du zwangsläufig eben in so Klassen 900er, 850er, 700er auf einen Zweizylinder. Mhm. Also da, und das ist ein Paralleltwin.
Mhm. Ja.
Ja, einfach von dem Thema Bauteilmenge und so weiter.
Ja. Du warst ja dann auch nochmal, ich habe das Datum jetzt nicht mehr im Kopf, aber du warst ja dann zwischendurch auch nochmal bei den BMW Autos.
Ja genau, da hatte ich im Endeffekt von relativ kurz,
ja,
von 2015 bis 2016 mal die Verantwortung für die 8-Zylinder, 12-Zylinder und die Serienbetreuung von den Ottomotoren bei PKW. War sehr reizvoll, ne? Ich meine, sagt man jetzt Automotor und Motorradmotor, hat nicht viel zu tun, aber die R1200 GS, die wassergekühlte, die ist ziemlich genauso schwer wie der 8-Zylinder-Motor vom BMW. Also das ist schon die erste Parallele. Ne? Mhm. Wie viel Stück baut man da im Jahr? Mhm. Zufälligerweise kommt man da ziemlich auf ähnliches Niveau. Also das Niveau, wie viel 8-Zylinder baut BMW PKW zum Motorrad, ist der 8-Zylinder zum Beispiel auf demselben Niveau. Also hat man da im Endeffekt dasselbe Lieferantenspektrum, das da im Endeffekt anbeißt oder nicht. Ne? Mhm. Aber das war es ja nicht. Nach 10 Monaten ist da der Stefan Schaller, damaliger Motorradchef, gekommen und hat gefragt, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte. Und ich muss sagen, natürlich, wenn dein Herz am Motorrad hängt, kommst du da auch gern wieder zurück. So reizvoll die großen Motoren sind. Aber ich habe es auch die Kollegen da drüben gesagt, das ist schon eine Wucht, wenn ich so einen 12-Zylinder da habe in einem 7er BMW und ich tritt da ins Gas rein und der macht 3,7 Sekunden von 0 auf 100. Aber wenn du auf dem Motorrad den Elementen ausgeliefert bist, ja, und da mit 150 Knie am Boden ums Eck rumfährst, ist eine ganz andere Nummer. Ja,
ja, ich habe das Gefühl, man hat ja auch trotzdem nochmal eine intensivere Beziehung zum Motor als Motorradfahrer, möchte ich fast sagen. Also
du sitzt auf dem Ding, ja, und das Ganze geht los mit Motor und dann Rad.
Ja.
Und Auto, da ist ein Motor nicht vorkommend. Und es ist natürlich schon so, dass im Pkw-Bereich viele Leute, wo jetzt da keinen schlecht machen, aber viele Leute, die wissen gar nicht mehr, wie viele Zylinder das da unten drin sind. Ja, Hauptsache, das fährt einmal vernünftig. Aber ein Auto kaufst du wegen der Karosserie. Also es war damals bei Audi mit dem CVT-Getriebe so der Irrglaube, dass da jemand das ein Audi kauft, weil wir das stufenlose Getriebe da drin haben. Und da hat man eine Werbung gemacht mit so einem Wackel-Elvis, das war recht interessant. Beim normalen Stufenautomaten, da hat der trotzdem immer gewackelt und bei dem CVT, da war eben kein Wackler mehr drin beim Beschleunigen. Aber trotzdem sind jetzt nicht mehr Audis verkauft worden zu der Zeit.
Ich glaube, ein Getriebe zu entwickeln ist vielleicht auch nochmal undankbarer als... Oder?
Ja, mir geht's da insgesamt in dem Thema Arbeiten. Wie entwickeln wir? Wie entwickeln wir bei BMW Motorräder? Immer hoch emotional. Aber du musst da im Endeffekt auch die Emotionalität ein kleines bisschen rausnehmen. Und ich habe genauso viel Achtung vor dem Kollegen, der irgendwo im baden-württembergischen Kühlschränke entwickelt, ja? Und die in höchster Vollendung da in Serie bringt. Wie wenn wir im Endeffekt einen fantastischen Ventiltrieb für ein Motorrad machen oder einen extremen Kurbeltrieb für die höchsten Drehzahlen. Also da ist das Thema Professionalität, ist, glaube ich, das Allerwichtigste, dass du da im Gedankengut hast. Dann kommen auch gute Sachen raus. Bei aller Emotionalität, die da mit dabei sind.
Ja, ja, klar. Gab es da mal so irgendein Motor, wo es echt eine richtig harte Nuss war, das so hinzukriegen?
Ich war unlängst bei meinem Abschiedsbesuch im Werk Berlin und kannst auch da in das Werk, in den Werkstand da vorne gehen, da liegen Pleuel. Und wir hatten einmal eine Zeit, R1200S, deswegen steht die auch bei mir in der Garage, weil da habe ich echt mal schwitzen müssen. Und da sind die Pleuel statistisch, stochastisch am Prüfstand nach 4 Stunden, 10 Stunden oder 300 Stunden nicht kaputt gegangen. Ja, oder nach 4 Stunden im Endeffekt ist der Motor hops gegangen. Und da war zum Beispiel so eine Kleinigkeit, alle Pleuel von uns, die haben jetzt eine Gegensenkung von dem Thema, du schraubst die Schraube durch. Und wir hatten das Gewinde da im Endeffekt freigeschnitten bis oben hin. Und die Quintessenz war da, eine kleine Gegensenkung zu machen. Jetzt sagt natürlich jeder, ein Pleuel, was ist das? Das ist ein Loch oben, ein Loch unten und 2 Schrauben durch. Aber da ist die Wissenschaft in sich mit dabei. Und
ja, bei den Drehzahlen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, vielleicht als.
Ja, das war noch nicht einmal bei dem S1000R-Motor, sondern das war wirklich beim Boxer, dass uns da die Pleuel der Reihe nach geflogen sind. Und das Interessante war, da hat man einen Chef, Motorradchef, der hat Herbert Diesk geheißen und der steht mal bei mir im Büro und sagt, wie lange brauchen wir denn da noch? Also das sind so, ja, sage ich, geben Sie mir noch 4 Wochen Zeit, dann haben wir es. Und es ist auch in den 4 Wochen rausgekommen, aber da ist schon natürlich die Rechenabteilung und das Thema Know-how von der ganzen BMW schon mal mit eingeflossen, dass wir solche Themen dann sauber rausgebracht haben.
Ja, bei R1200S, jetzt muss ich kurz überlegen, das war ja die Nachfolgerin der R1100S.
Genau.
Die hatte ja noch nicht diesen DOHC-Boxer.
Genau.
Und ich glaube, das ist doch die stärkste...
Mit 122 PS, die stärkste Camshaft in Head S.
Ja.
Genau, da hat man im Endeffekt Drosselklappen, Abgasanlage, Ventiltrieb und die Drehzahl ist halt nochmal ein Stück hochgegangen. Die Boxer, die hatten sonst alle die luftgekühlten Drehzahl von 8,2.
Mhm. Sowas, ja.
Und die ist dann auf 8,8 hochgegangen. Mhm. Ne? Und also ein Stück mehr Drehzahl fordert dich raus. Ja?
Ja.
Und das war das Interessante bei der HP2 Sportentwicklung. Der Grundmotor ist ja im Endeffekt ähnlich. Da haben wir viele Veränderungen gemacht. Mhm. Und da wollten wir auch zuerst 10.000 Umdrehungen machen. Ja? Und das ist dann irgendwo nicht so ganz gut gegangen in Bezug auf Dauerhaltbarkeit. Und deswegen sind wir da mit der Drehzahl dann entsprechend runtergegangen.
Ja, spannend, weil rein äußerlich schaut der Motor halt aus wie der von jeder GS.
Mit
damals 105 PS. Und selbst der DOHC Boxer, abgesehen vom Zylinderkopfhaube, sieht ja jetzt auch erstmal ähnlich aus. Aber was da dann für... Wie viele Stunden Arbeit dann da?
Ja, ich meine, da geht es halt dann wirklich in klein und schon vom Entwurf weg, dass da im Endeffekt alles so passt und dass man dann auch sauber mit Dauerläufen abgesichert eine schöne Serie baut.
Ja. Mhm. Jetzt, also das Thema Budget, hattest du schon angesprochen, welchen oder wenn du mal irgendwie, wenn ihr mal richtig viel Budget gehabt hättet oder wenn das Budget keine Rolle gespielt hättet, was hättest du denn gerne gebaut für einen Motor, für ein Motorrad?
Naja, ich meine, die Doppel-R, die erste Doppel-R, die wir da gemacht haben, da ist ja lang drum gegangen, auch intern, macht man das beste Fahrwerk oder macht man einen Motor mit mehr Leistung? Wie steht der Motor da? Ist er geneigt wie die K1200S oder? Und final haben wir uns da mit dem Thema, wir machen einen Motor, der 10, 15 PS mehr hat wie der Wettbewerb, haben wir das da durchgesetzt. Ja. Und das ist natürlich jetzt in dem Thema Leistungsspitze schon ein fantastisches Aggregat, also der Zeit gewesen. Weil uns muss man sagen, die auf der Rennstrecke fahren, in der Kurven sind sie alle ziemlich gleich schnell. Ja. Also da ist Physik dann irgendwo mit dabei. Aber der auf der Startzielgerade 10 PS mehr hat, der ist vorne. Und das war natürlich schon ein Highlight. Und natürlich, was würde man gern bauen? Ich bin schon ein Fan von V2, V4 Motoren, ja, durchaus. Also ich kann da durchaus den Blick auch auf andere Hersteller positiv wenden. Ja,
ja, gab es auch mal eine Zeit, wo du, oder wo das in der Diskussion war, ob man so einen Dreizylinder nochmal entwickelt?
Ja, da natürlich überlegst du da immer, was kann ich zum Beispiel aus einem Vierzylinder abgespeckt machen? Gibt es einen Dreizylinder mit 675 bis 750 Kubik, ja? Was,
geben.
Was sicher positiv wäre, aber da ist man dann auch mit dem Thema, wie viel Stück kann man da verkaufen, wie viel bringt man in Absatz rein und dem technischen Aufwand. Der Dreizylinder, das ist nicht einfach eine Scheibe vom Vierzylinder weggeschnitten, sondern da brauchst du Ausgleichswelle und unbedingt. Da wirst du, entwickelst quasi einen neuen Motor und ein neues Fahrzeug. Und du bist beim Preispunkt, der Motor wird ziemlich genauso teuer sein wie der Vierzylinder. Und du wirst beim Preispunkt von dem Fahrzeug nicht die Doppel-R toppen können, ja? Oder annähernd dahin stinken können.
Ja. Das ist doch auch der Punkt, weshalb es jetzt auch keine kleineren Boxer mehr gibt, was sich ja immer wieder Menschen wünschen. Weil früher gab es ja mal eine R65 GS, meine ich. Es gab die R850 GS und
ja,
aber die Motorräder waren ja fast genauso schwer, fast genauso teuer und so weiter. Und
naja, die R65, die war nur wirklich Eigenentwicklung in dem Thema kleiner. Mhm. Ja, also da hat man zwar viel von dem 1000er Motor an Ähnlichkeit mit übertragen, aber war im Endeffekt eine Neuentwicklung. Und die 850er ist ja im Endeffekt nur über das Thema Bohrung reduziert worden.
Mhm.
Naja, was zur Folge hatte, neue Zylinderköpfe machen, damit das gasdynamisch da oben im Endeffekt zusammenpasst und natürlich einen neuen Zylinder mit einem anderen Kolben, aber der Grundmotor war identisch. So, jetzt wenn du einen Zylinder hast, der auf den identischen Grundmotor hast, ist der 850er Motor sogar schwerer wie der 1100er, weil das Loch kleiner ist. Ja. Und die Herstellkosten, die sind 1:1 identisch. Also hat da im Endeffekt der Kunde mit dem 850er sogar ein besseres Geschäft gemacht wie mit dem 1100er, wobei jeder dann den 1100er nimmt, der besser fährt.
Wie stehst du denn zu den 650er Einzylindern, die es ja jetzt schon Gibt es jetzt schon eine Weile nicht mehr, aber...
Boah,
ist das, weil die waren ja damals, das waren doch immer von, die kamen ja von Rotax.
Ja, genau, also da habe ich eine gute Geschichte noch mit hinten dran. Ja. Mhm. Die 650er Einzylinder, die waren da kritisch in Bezug auf Herstellkosten insgesamt. Und Ende 2003 habe ich da angefangen mit Kollegen, den 650er Einzylinder mal zu schauen, wo können wir den günstiger herkriegen. Mhm. Und der ist ja dann ab 2006 in China gebaut worden. Mhm. Also da habe ich massiv Finger drin gehabt in dem Thema. Mhm. Ja. Wie kann man den verlagern, dass man da auf ein anderes Kostenniveau geht? Deswegen sucht man sich ja da im Endeffekt für Aggregate irgendwo her. Aber immer unter dem Vorbehalt, das muss eine BMW-Qualität sein. Und hat sogar den Charme gehabt, den 650er Motor dort zu machen, weil wir teilweise Werkstoffe gekriegt haben, die bei uns zu hochwertig waren für den Motor. Und die hat man in China da relativ einfach gekriegt. Mhm. Und ich bin da ein Einzylinder-Fan. Ich hatte letztes Jahr noch Cross Challenge als Enduro. Also, und die bin ich liebend gern gefahren. Auf der Basis waren das auch leichte, griffige Fahrzeuge. Ja. Mhm. Also das war so die Ausbaustufe, wo die wirklich gut waren. Aber man hätte jetzt da, um auf das Leistungsniveau von einer KTM oder so kommen zu wollen, hätte man schon nochmal massiv investieren müssen in so ein Aggregat.
Aber das ist jetzt, gut, das ist jetzt ein Spezialfall vielleicht, aber habt man die so bei Rotax damals einkaufen können oder habt ihr da schon trotzdem auch Entwicklungsarbeit damit gehabt,
ja,
die angepasst? Und
die Entwicklungsarbeit war da schon im Endeffekt bei BMW auch mit dabei. Natürlich hat da Rotax im Endeffekt das Ganze ausgeführt und das Aggregat gebaut, aber zum Beispiel bei der ab 2001 laufenden Einzylinder, da war die komplette Thermodynamik, Zylinderkopf oben von BMW, war eine BMW-Entwicklung.
Okay.
Ja. Und natürlich hat das Rotax ausgeführt zu der Zeit. Und die Rechte waren aber da bei BMW. Da war ja im Endeffekt parallel dazu der Aprilia 650er.
Mhm. Die Pegaso.
Die Pegaso, ja. Das war ein wälzgelagerter Motor. Unserer war gleitgelagert, ja, zum Beispiel. Also ja, auch im Grundmotor schon Modifikationen drin.
Ja, aber diese Geschichte gibt es ja im Endeffekt bis heute, weil ja die Reihen Zweizylinder jetzt, der F900, werden ja auch nach wie vor in China bei Longines.
Bei Longines gebaut, genau. Ja, genau. Mhm. Also da ist im Endeffekt damals 2004 bis 2006 da Connection aufgebaut worden, die heute noch im Endeffekt sehr fruchtbar ist.
Mhm. Du hast es jetzt ja teilweise ja schon gesagt, aber trotzdem nochmal, was waren jetzt in dieser ganzen Zeit so deine persönlichen Meilensteine, die du erreicht hast, auf die du stolz bist?
Also der luftgekühlte Vierventiler, Radialkopf, ja, die DOHC ist sicher ein Meilenstein. Mhm. Die Boxergetriebe, die bei BMW ja immer im Verruf waren, also ihr als Motorradtester, ihr habt ja da immer im Endeffekt geschlagen, BMW-Klonk und so weiter und so fort. Seit der R1200 GS, die da 2004 gekommen ist, haben wir das Thema Getriebe auf ein ganz anderes Niveau gebracht. Ja? Und da sind wir mittlerweile auch wirklich sehr gut mit unterwegs bei BMW, mit wirklich Know-how, wo es bis in die kleinste Krümmung vom Zahn geht, ja, da wo wir sehr gut mit unterwegs sind. Das war sicher ein Highlight. Die S1000 RR, die erste, wo wir da gemacht haben, auch ein Highlight. Dann als Baureihenleiter sicher die neue GS in Serie zu bringen.
Die wassergekühlte?
Die wassergekühlte, die erste wassergekühlte mit Durchströmung vertikal und. Ein Highlight war da das Thema GS Adventure. Weil da war ich immer mit der Geschäftsführung intensiv unterwegs, dass ich gesagt habe, ich brauche da ein GS aus einem Guss. Ja. Mhm. Nicht 1200 GS mit einem großen Tank. Mhm. Und da hat man im Endeffekt bei der R1200 GS wassergekühlt schon mal einen ganz anderen Ausdruck am Fahrzeug gebracht und das ist auch im Markt wirklich sehr gut angekommen, muss man so sagen. Ja. Mhm. Dann nächstes Highlight: Telelever raus aus der R1200R.
Ja, ja. Das haben ja auch viele, glaube ich, hat das sehr gefreut. Und ich meine jetzt mittlerweile, ich meine, das war ja lange Zeit, war das ja fast eigentlich gesetzt, dass Boxer Telelever heißt Telelever.
Ja.
Und ja, ja, heutzutage ist das eben...
Wir müssen da alle drauf zurückkommen. Wer hat es erfunden, das Thema Telegabel BMW 1935? Ja, also wir können schon auch unsere eigenen Erfindungen auch durchaus wieder mal in die Motorräder reinbringen, weil der ein oder andere Wettbewerber durchaus auch Telegabeln verbaut.
Ja, ja klar.
Also das sind sicher Highlights und natürlich auch ein großes Highlight ist, wenn du die Verantwortung kriegst für das Thema Heritage von... nichts raus, also da war ja das Thema 90, da hat ja keiner im Endeffekt groß gewettet, dass man da im Endeffekt einen Erfolg haben wird. Mhm. Und da auch wieder in dem Thema Team, wie kriegt man da im Endeffekt ein einfaches, einfach zu fahrendes Motorrad mit einer schicken Verpackung da mit rein. Mhm. Und da waren auch Diskussionen, ja, das können wir auch mit dem Telelever machen. Nein! Nein, ein einfaches Motorrad hat vorne eine Telegabel, das hat einen Sitz, das hat einen Lenker und das fährt einfach schön.
Ja, dieses Konzept Lowrider, ich erinnere mich dran, wie das so die ersten Bilder aufgetaucht sind.
Ja.
Das ist schon spannend, was da draus geworden ist. Und heutzutage denkt man sich, total simple Idee, aber die muss man halt erstmal haben.
Also ja, aber das Zugängliche, das ist ja auch wichtig. Mhm. Also das ist mir schon auch wichtig, dass ich nicht über einen Tankrucksack vor mir rumfahre, sondern da eine zugängliche Linie finde in dem Motorrad und. Da waren wir im Endeffekt auch mit den Design-Kollegen schon sehr intensiv und positiv unterwegs, ja, dass wir da das Beste rausbringen. Und natürlich ein Highlight ist schon das Thema Gesamtverantwortung, wenn jemand sagt, du machst jetzt das Thema Heritage, mit dem Thema Marketing, mit dem Thema, was ist da außenrum noch, kommen da geile Fahrzeuge raus. Ja? Also, und die sind ja auch so am Guss. Ja? Also die Wettbewerber, die kommen da ab und zu mal vorbei und sagen, das habt ihr wirklich super schön hingekriegt. Ja? Also da passt auch jedes Detail an die Fahrzeuge. Immer, und es gibt ja da fantastische Umbauten, aber da musst du halt auch im Endeffekt die Mannschaft so weit bringen, dass wir im Endeffekt das machen, was man gesetzlich zulassen kann. Und es schaut dann da zum Schluss lecker aus. Ja?
Ja, aber du schraubst ja auch selber, du hast gesagt, du hast selber noch ein bisschen K100 zum Customizen. Bist du da auch, also baust du dir auch so kleine Custom-Bikes dann zusammen? Oder?
Ja, so, da ist jetzt, steht zum Beispiel in der Werkstatt so ein Fragment, da ist der Rahmen zumindest schon mal sauber zurechtgeschnitzt. Das Thema Hinterradführung ist nochmal positiv mit dabei. Ja, solche Sachen macht man da schon. Ja.
Hast du jetzt ein bisschen mehr Freiheiten vielleicht?
Ja, genau. Also du kannst es ja für dich bauen.
Ja. Ja, das heißt jetzt, genießt du deinen Ruhestand oder bist du eben immer noch sehr viel am Schrauben und jetzt bist du ja hier auch in Garmisch, also
naja, ich mein, das Herz hängt natürlich an Motorrädern und am BMW-Motorrad. Ich habe da eine fantastische Zeit haben dürfen bei BMW-Motorrad. Mhm. Ja. Wenn man bloß das Spektrum anschaut, was man halt alles hat machen dürfen. Ja. Und da blicke ich im Endeffekt sehr positiv und sehr mit Herz drauf. Ja. Mhm. Und deswegen schraube ich auch gern an die Motorräder. Und fahre sie auch gern, wenn man mal jetzt so die Zeit hat, die längeren Touren jetzt mal selber zu machen. Mhm. Ja.
Vielleicht letzte Frage noch, was ist so dein, also wenn du dich jetzt für eins entscheiden müsstest, was ist so dein aktuelles Lieblingsmodell bei BMW Motorrad?
Boah, aktuell, ich habe sie halt alle sehr, sehr gern. Ja.
Tja.
Aber grundsätzlich führt einmal an einem Boxer keinen Weg vorbei.
Mhm. Also für die Hörerinnen und Hörer, der Sepp sitzt jetzt da mit einem R12-T-Shirt. Wird es schon in die Richtung gehen, oder?
Ja, durchaus. R12-G-S ist natürlich jetzt schon so ein Highlight, so das einfache einzusteigende Motorrad. Mhm. Und da liegt da ein Stück Herz bei mir mit in den entwickelten Fahrzeugen.
Bin ich die letzten 3-4 Tage auch gefahren jetzt in Österreich und Italien. Also
kann man schon fahren, oder?
Kann man. Macht schon Spaß, ja, wenn man. Vor allem, wenn man den luftgekühlten Boxer mag, dann eh.
Also,
ja. Okay. Dann vielen, vielen Dank für das Gespräch, die Möglichkeit.
Dir vielen Dank.
Und wir können uns ja gleich nochmal ein bisschen was anschauen hier in Garmisch.
Ja, genau, so machen wir das.
Okay.